sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Amen. Es ist gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit weg. Aber sie liegt dort nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub, denn ruft man sie bei dem richtigen Namen, mit dem richtigen Wort, dann kommt sie. Ihr Lieben, das, was hier klingt, ein wenig wie die Fortsetzung des eben gehörten Petrusbriefes, sind Worte von Franz Kafka. Und ich finde, sie klingen wie Fanfaren einer festlichen Gewissheit. Dir und mir, uns allen, liegt die Herrlichkeit des Lebens in ihrer ganzen Fülle bereit. Besonders hier auf Sylt. Ich lese diesen Satz und spüre den Wind, den salzigen, klaren Wind hier. Ich sehe den Horizont weit und offen. Und ich denke, ja, diese Worte passen genau hierher. Denn wenn es einen Ort gibt, an den man ahnen kann, dass das Leben mehr ist als Alltag, dann vielleicht dieser. In ihrer ganzen Fülle liegt sie bereit, die Herrlichkeit des Lebens. Dir, mir, immer. Der Satz ist zu groß für unseren Alltag. Denn meistens fühlt sich das Leben nicht so herrlich an, oder? Unübersichtlich zuweilen, schwer, manchmal auch leer. Und doch steht diese Zusage, die Herrlichkeit des Lebens liegt bereit, ohne Wenn und Aber. Vielleicht ist das Entscheidende daran nicht, dass wir um diese Zusage wissen, sondern wie wir sie entdecken. Wie Muscheln am Strand vielleicht, vom Wind verweht, vom Sand bedeckt, und doch sind sie da bereit, gefunden zu werden, von den Kleinen und auch von uns Großen. Man muss genau hinsehen, man muss sich bücken, man muss den Sand wegpusten, und auf jeden Fall genau schauen. Vielleicht ist es mit der Herrlichkeit des Lebens genauso. Sie ist nicht laut, sie ist nicht aufdringlich, aber sie ist wach und bereit. Und sie gibt immer eine Antwort. Das ist eine Einladung an uns. Hinhören, hinsehen, vielleicht auch ein wenig nach ihr rufen. Denn da ist etwas Herrliches, nicht fern, sondern nur verborgen. Nicht unsichtbar, aber doch offenbar. Nicht durchlässig, aber ein wenig flüchtig. Bist du bereit, das richtige Wort zu finden? Und was könnte das richtige Wort sein? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt eine Sprache, die diese Herrlichkeit hörbar machen könnte? Vielleicht ist es keine Sprache im herkömmlichen Sinn, sondern eher eine innere Gestimmtheit, eine Bereitschaft, sich berühren zu lassen. So wie bei Musik, wenn sich nach und nach ein Raum öffnet, in dem alles andere verstummt, der Alltag, die Gedanken, der Druck, die Unruhe. Genau so einen Raum durften wir am vergangenen Freitag erleben. Zum 25. Mal war die Deutsche Stiftung Musikleben mit ihrem Sommerkonzert hier in St. Severin zu Gast. Vielleicht sind einige unter uns, die auch anwesend waren. Diese Stiftung begleitet junge, hochbegabte Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg in eine professionelle Karriere und ermöglicht ihnen, auf einzigartigen, historischen, wunderbaren Streichinstrumenten zu spielen, die unter anderem aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds stammen. Und wer an diesem Abend da war, der kann es vielleicht noch spüren. Der Bogen berührt die Saite ganz vorsichtig, fast wie ein Hauch. Die Finger sinken auf den Tastengrund der Orgel, präzise und gleichzeitig frei. Die Luft strömt durch die Klarinette, warm und atmend und lebendig. Ein Klang entsteht. Er füllt den ganzen Raum, ohne ihn zu überladen. Er sucht sich seinen Weg durch die Stille, durch unsere Ohren mitten ins Herz. Und dann geschah es und es geschieht immer wieder. Mitten im Klang, mitten im Zuhören beginnt plötzlich etwas zu sprechen. Auch nicht laut, auch nicht mit Worten, aber es ist unüberhörbar. Eine Stimme, die keiner einzelnen Person gehört und doch so persönlich klingt. Eine Botschaft, die nicht erklärt, sondern empfunden werden möchte. Ein Verstehen ohne Übersetzung, ein Einverständnis zwischen Fremden. Eine Sprache, die also Brücken schlägt zwischen den Menschen, die im Raum sind, zwischen den Zeiten, zwischen Herz und Herz und Herz. In der Musik lernen wir neu miteinander zu sein. Und ja, vielleicht ist das richtige Wort. Ein Wort, was nicht gesagt, sondern spürend geteilt werden will. Über eine Schwingung, über ein Mitklingen, über einen Moment tiefer Gegenwart. Diese Gnade lässt sich nicht erzwingen, aber sie lässt sich empfangen. Vielleicht ist es das, was mit der Herrlichkeit des Lebens gemeint ist. Diese Sprache wartet auf Resonanz, auf offene Herzen, auf einen hörenden Geist. Und genau dort, wo sie gehört wird, beginnt etwas zu leuchten. Und unser Herz wird vielleicht selbst zu einem Instrument, stimmt sich auf das Leben ein und kann das Unhörbare hörbar machen. Vielleicht ist das die eigentliche Aufgabe von Sprache, nicht etwas nur zu sagen, sondern etwas hörbar zu machen, das schon längst da ist. So klingt der erste Petrusbrief nicht belehrend, nicht erklärend, sondern auch wie ein Echo von etwas, was schon da war. Ihr aber seid das auserwählte Volk, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Das sind große Klangräume, in denen uns nicht erklärt wird, wer wir sein sollen, sondern in dem zum Klingen kommt, was wir in Gottes Augen schon längst sind. Auserwählt, königlich, heilig. Die Worte sind viel größer als wir und doch meinen sie uns. Sie legen es nicht fest, sondern sie richten uns auf. Sie erinnern an ein Leuchten, das schon lange in uns wohnt, an eine Würde, die nicht gemacht werden muss, weil sie uns längst zugesprochen ist. Was Franz Kafka mit seiner Herrlichkeit des Lebens als leise Ahnung beschreibt, ist in diesen Worten schon gegenwärtig als Verheißung. Es ist gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Der Gedanke tastet sich hoffend voran. Die frühen Christinnen und Christen hätten vielleicht gesagt, wir wissen es, die Herrlichkeit hat einen Namen und ein Gesicht. Jesus von Nazareth. Er war in der Zeit, in der er lebte und wirkte, für viele seiner Gefährten, für die Menschen, die ihm begegneten, der Inbegriff der Herrlichkeit. In seiner Sprache, in seinem Handeln, in seinen Wundern. In ihm leuchtete die ganze Fülle Gottes auf. Auf den Flügeln seiner Liebe konnten sich die Menschen über ihren eigenen, manchmal kleinen Horizont erheben. Jesus zeigte ihnen, so geht Leben. Du, Ja, du trägst genug Güte in dir, um mit reinem Herzen einem Menschen zu begegnen, um eine Wunde zu schließen, um einen Albtraum zu beenden, um eine leuchtende Antwort auf jemandes dunkle Frage zu sein. Für die Weggefährten Jesu und auch noch für die Generation nach ihm leuchtete diese Gewissheit. Sie war Richtschnur und Halt. Doch mit der Zeit verlor das unmittelbare Erleben an Nähe und das Leuchten wurde für viele schwächer. Der Name Jesu Christi bleibt. Er blieb als Ruf, als Erinnerung, als Kraft. Und die Menschen suchten weiter nach diesem Licht und suchten weiter nach der Sprache, auch wenn sie verborgen schien. Dieser erste Petrusbrief ist vielleicht eine Antwort auf diese Sehnsucht der Menschen. Er wendet sich an genau jene, die sich fremd fühlten. Nicht nur, weil sie geografisch verstreut waren, sondern auch, weil ihr Glaube sie anders leben ließ. Sie waren Christinnen und Christen in einem oft feindlichen Umfeld, ausgegrenzt, belächelt, missverstanden und doch auserwählt, gehalten und Teil eines viel größeren Versprechens. Verfasst wurde dieser Brief von einem, der sich wahrscheinlich Silvanus nannte, ein Weggefährte des Paulus von Tarsus. Er leiht sich von dem viel berühmteren Apostel Petrus die Autorität des Namens. Nicht um zu täuschen, nein, sondern um mit seinen Zuhörern in stärkere Resonanz gehen zu können. Und um zu zeigen, was hier gesagt wird, trägt das Gewicht der ganzen Glaubensgemeinschaft. Und er richtet seinen Brief auch nicht an Einzelne, sondern an viele, damals die Gemeinden, die ersten Gemeinden in Kleinasien, an Menschen irgendwo auf dem Weg, an einem Ort wie diesem, mit Wind im Rücken und offenen Fragen im Herzen. Und das eine große Wort, das sie alle verbindet, heißt Hoffnung. Komm zu ihm, dem lebendigen Stein, von dem Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt, und unendlich kostbar. Es ist gut denkbar, so begann Kafka, dass der Brief tröstet, ohne zu beschönigen. Ein lebendiger Stein, auch wenn es erst einmal widersprüchlich klingt, liegt darin nicht eigentlich das Geheimnis unseres Glaubens? Was tot ist, was tot scheint, lebt. Was übersehen wird, trägt. Was klein wirkt, ist unendlich kostbar. Ihr gehört schon jetzt zu etwas Größerem, zum lebendigen Haus Gottes, das sich durch die Zeiten und Räume zieht. Nicht aus Steinen errichtet, sondern wie ein Lied aus Stimmen, die sich miteinander verbinden. Nicht aus Lautstärke, sondern aus Klang. Es ist gut denkbar, dass du es genau hier spürst, hier, wo das Land und das Meer dir sagen, wie weit das Leben ist, wo dein Blick nicht an den Häuserkanten endet, sondern sich weit strecken kann, um im Horizont zu versinken. Und vielleicht liegt das hier alles schon bereit, die Herrlichkeit des Lebens, wie das Licht über dem Watt am frühen Morgen, zart, verhüllt, aber gegenwärtig. Sie kommt, wenn du dich öffnest, nach außen und nach innen. So kannst du wachsen, nicht durch eigene Leistung, sondern durch Vertrauen. Nicht aus eigener Kraft, sondern, wie es im Brief heißt, weil du schmeckst, der Herr ist freundlich. Und du lässt dich rufen bei deinem wahren Namen. Dieser Ruf ist kein ferner Klang. Er gilt dir, ganz dir persönlich. Du bist bei deinem Namen gerufen, hinein in die pulsierenden Bahnen der Welt, hinein in die Orte der Hoffnung, an denen wir einander halten können, hinein in die Freude am Gelingen. Du bist gerufen an die Ränder der Dämme, die brechen wollen, zu Strömen der Sehnsucht nach einer besseren Welt. Du bist gerufen in Jesus Christus. In ihm ist die Herrlichkeit erschienen. Durch ihn sind wir beim Namen gerufen, in der Taufe, in unserer Gemeinschaft, in der Liebe, in diesem Moment. Es gibt nichts, was du noch erringen müsstest, nichts, was du tun müsstest, um ganz und gar gemeint zu sein. Es gibt nichts, worauf du warten müsstest, um dieser Schönheit mitten im Zerbrochenen zu begegnen. Alles liegt bereit, verhüllt, aber gegenwärtig. Gestattet mir noch eine ganz persönliche Geschichte. Wir kommen schon Jahrzehnte an diesen wunderbaren Ort und ich erinnere mich an einen Satz meines Sohnes. Er war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt und machte Kilometer um Kilometer am Strand, sammelte jede Muschel und begutachtete jeden Stein. Und zuweilen drehte er mit großer Gewissenhaftigkeit auch Muscheln um, die mit der Öffnung nach oben lagen. Und erklärte mir einmal ganz freimütig, ich musste gar nicht danach fragen, weißt du, Mama, eine Muschel, die verkehrt herumliegt, sollte man immer umdrehen. Es könnte was Wunderbares darunter verborgen sein. Vielleicht ist das so ein Moment. Es ändert sich was. Unser Blick, unser Hören, unser Herz. Alles liegt bereit, wenn wir das Verborgene nicht als leer betrachten, sondern als voll. Voller Sinn, voller Klang, voller Gegenwart. Umdrehen, hinsehen, aufhorchen. Und ein Klangraum öffnet sich. Die Sprache unserer Heiligen Schrift, der Klang deines Namens, die Herrlichkeit Gottes. Alles liegt bereit. Rufen wir es, leben wir es in seinem Namen. Denn der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in seinem Namen. Amen.